Heute schauen wir uns einen Spiegel und einen Superheld-Poster an. Spiegel, Superheld-Poster. Und diese zwei Dinge beantworten zwei Fragen. Wer bin ich und was brauche ich am meisten? Wer bin ich, was brauche ich am meisten? In Levitikus 8 bis 10 lehrt Gott sein Volk, dass sie Priester sind, die einen Priester brauchen. Und in dem Sinne ist da eine große Kontinuität, eine große Fortsetzung in Gottes Geschichte von dem Anfang in dem Garten Eden bis hin zu Gottes Volk in der Wüste in Sinai, um Sinai. Gott schuf Adam und Eva als Priester in seinem Dienst. In 1. Mose 2, Vers 15 schreibt Gott oder sagt Gott, dass er Adam befiehlt, den Garten in Eden zu bebauen und bewahren. 1. Mose 2, 15. Und diese Worte bebauen und bewahren werden später übersetzt als die Begriffe, die den Dienst der Priester in der Stiftshütte beschreiben. So schon am Anfang, da im Garten Eden, ist das eigentlich ein Tempelgarten. Und Adam und Eva sind Gottes Priester. Und hier lesen wir, dass Gott das fortsetzt. Gestern haben wir gesehen, wie Gott mit uns leben kann durch seine Gnade. Und seine Gnade kommt zu uns durch Worte und durch Opfer. Heute geht es um Aaron und seine Söhne. Die sind die Priester, die Israel Gottes Worte zusprechen und ihr Opfer für sie bringen. Und zuerst sehen wir, dass die Priesterschaft funktioniert, Kapitel 8 bis 9. Der Hintergrund für das, was wir sehen, ist, dass in 2. Mose Gott schon gesagt hat, dass Aaron und seine Söhne als seine Priester berufen sind. Und jetzt kommt die Einweihung in den Dienst. Kapitel 8, Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm Aaron und seine Söhne und die Kleider und das Salböl und den jungen Stier zum Sündopfer, die beiden Widder und den Korb mit ungesäuertem Brot. In viele Hinsicht denkt Israel eigentlich immer noch wie Ägypter. Die sind erst vor kurzem aus Ägypten rausgerettet worden und in ihrem Herzen, in ihren Gedanken liebäugeln sie immer noch mit ägyptischen Göttern, mit ägyptischen Denkweisen, mit ägyptischen Hoffnungen. Und deswegen führt Gott diese Männer ganz öffentlich in seinen Dienst ein, so dass Israel erkennen kann, wer der wahre Gott ist und wer seine beauftragte Diener sind. Und was folgt bei dieser Diensteinweihung, sieht eigentlich wie ein Kleiderspiel aus. Es kommen verschiedene Kleidungsstücke. Und Mose erklärt nicht so viele Details dazu, zu diesen verschiedenen Kleidungsstücken, die kommen, weil er sie schon in 2. Mose beschrieben hat. Und Mose geht davon aus, dass seine Leser, seine Zuhörer diese Kleidungsstücke aus 2. Mose auswendig gelernt haben. Und wenn du oder ich Fragen dazu haben, können wir natürlich Matthias Mockle fragen. Der kennt diese Kleidungsstücke auswendig, hat sie gelernt und würde sich freuen, heute Nachmittag alles da vorzulegen. Was tragen die? Ab etwa Vers 7. Aaron trägt einen Mantel aus teurem blauen Stoff, dessen Saum mit Granatäpfeln und goldenen Glöckchen verziert ist. Dazu kommt ein Ephod, ein Leinenstück. Und dieses Leinen ist bestickt mit mehr Blau und Purpur und Scharlach und Gold. Das ist ein sehr teures Kleidungsstück. Und es hat Schulterstücke. Auf den Schulterstücke sind Edelsteine, 12 Stück, mit den Namen von den Stämmen von Gottes Volk eingraviert. Es gibt auch ein Bruststück, Das enthält auch 12 Edelsteine, ebenfalls auch mit den Namen der Stämmen eingraviert. Dazu kommt auch den Urim und Thurim und ich habe keine Ahnung, was die sind. Dann wird zum Schluss obendrauf ein Turban gesetzt, also ein Kopftuch mit einer goldenen Krone. Und diese Kleidung verkündet, dass Aaron von Gott auserwählt worden ist, ihm zu dienen. Die Krone lässt Aaron wie ein König aussehen. Also nicht nur ein Priester, sondern ein König. Und die ersten Leute, die das gesehen haben und denn die anderen Bücher Mose, vor allem das Buch 1. Mose, gekannt haben, die haben etwas da erkannt. Die Bibel fängt ja mit einem königlichen Priester an, Adam im Garten Eden. Also hier steht Aaron vor Gottes Volk und er sieht ein bisschen wie Adam aus in seinem Amt. Ein königlicher Priester. Dann Vers 13. Aarons Söhne werden herzugebracht. Und Mose zog ihnen das leinene Gewand an und gürtete sie mit dem Gürtel und setzte ihnen hohe Mützen auf, wie ihm der Herr geboten hat. Und nachdem sie sich angezogen haben, Vers 14, Vers 18, müssen verschiedene Opfer gebracht werden. Ja, zuerst ein Sündopfer, 14, Vers 18. Und dann ein Brandopfer, Vers 18, Vers 21. Und dann ein Einsetzungsopfer, was eine Art Speiseopfer ist. Und diese Speiseopfer läuft ein bisschen anders ab als die Speiseopfer, die in Kapitel 3 beschrieben wurden. So Vers 23, lese mit mir. Mose schlachtete ihn, das ist der Widder, Mose schlachtete ihn und nahm von seinem Blut und tat es Aaron auf sein rechtes Öhrläppchen, was für ein süßes Wort, und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Füßes. Und Mose tut denn dasselbe für Aarons Söhne. Und das Blut zeigt, dass von Kopf bis Zeh diese Männer Gott gehören. Eine Erinnerung auch an das Blut, was über die Türschwelle gemalt wurde, um Israel zu retten, was ihnen zeigte, dass sie Gott ganz gehören. Und dann in Vers 30 gießt Mose Salböl und Blut auf Aaron, seine Söhne und ihre Kleider. Und diese Salbung in Vers 30 bedeutet, dass diese Männer gesalbte Männer sind. Ich mag es meistens nicht, wenn Prediger irgendeinen Spruch bringen, was beinhaltet die Wörter in dem Griechischen steht oder in dem Hebräischen steht. Ich kann das eigentlich nicht leiden. Die nächsten 30 Sekunden sind für mich also höchst unangenehm. Aber das hebräische Wort für ein Gesalbter kennt ihr höchstwahrscheinlich. Es ist ein Messias. Das griechische Pendant dazu kennt ihr höchstwahrscheinlich auch. Christus. Diese Männer sind Mini-Messias. Und kleine Christusse. Vielleicht ist es jemand wichtig, du könntest rangehen. Sorry, ein kurzer Witz dazu. Jemand war bei irgendeiner öffentlichen Rezeption bei der Königin Elisabeth, und das Handy hat geklingelt. Und Elisabeth hat dann gesagt, ja, vielleicht wollen Sie drangehen, es könnte jemand wichtig sein. Zurück zu 3. Mose. Der Dienst, nach dieser Einweihung, der Dienst beginnt in Kapitel 9. Aaron bringt ein Opfer erstmal für sich und dann ein Opfer für das Volk. Er bringt auch, Vers 17, das Brandopfer an Morgen. Und damit, mit diesem Brandopfer an Morgen, beginnt die tägliche Anbetung Israels. Morgen und Abend werden Opfer gebracht. Und es ist ein riesengroßer Moment. Ein Riesenmoment. Denn in 2. Mose 29 hat Gott versprochen, dass beim Anfang dieser täglichen Anbetung, da werde ich euch begegnen und mit dir reden. Da will ich den Israeliten begegnen. Und jetzt halten wir den Atem ein und das Herz pocht und der Schweiß tröpft und wir schauen zu, wie Gott sein Wort hält. Gott wird jetzt seinem Volk begegnen. Der Gott, den niemanden begegnen konnte, erstmal im Zelt der Begegnung, der wird jetzt seinem Volk erscheinen. Aber nur, wenn Aaron alles richtig macht. Und so ist es ein großer Trost, wenn man 7-mal in diesem Kapitel liest, dass alles bei dieser Diensteinführung geschieht, wie der Herr ihm geboten hatte. Gott hält sein Wort und Aaron macht alles richtig. Und dann schau mit mir Vers 23 an. Jetzt kommt der große Moment, Kapitel 9, Vers 23. Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte. Das, was keiner am Ende von 2. Mose machen konnte. Das, was keiner machen konnte, seit Adam und Eva aus dem Garten Eden, aus dem damaligen Tempelgarten rausvertrieben wurden. Jetzt können diese Männer. Vielleicht erinnert ihr euch, dass als Gott Adam und Eva rausgetrieben hat, er hat Engel, Cherubim, Türsteher mit flammenden Schwertern vor dem Eingang zu Eden gestellt. Niemand kommt an ihnen vorbei. Und jetzt gehen Mose und Aaron in das Zelt und durch einen Vorhang durch, auf dem Cherubim mit flammenden Schwertern eingestickt sind. Sie gehen ein in Gottes Gegenwart. Und sie kommen zurück. Vers 23, als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Und da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk. Stell dir vor, du bist eins von dem damaligen Volk, du schaust zu, wie Aaron und Mose diesen Dienst für dich unternehmen. Was hast du gerade gesehen? Du hast gesehen, wie ein treuer, gehorsamer, priesterlicher König oder königlicher Priester, gekleidet wie Adam, gesalbt wie den Messias in Gottes Gegenwart hineingegangen ist, mit dem Namen von Gottes Volk auf seinem Brust. Er hat dort ein Opfer für Gottes Volk gebracht, um ihre Sünden zu sühnen. Und ist denn zurückgekommen, wie jemand aus dem Tod erschienen, wie ein Auferstandener zurück und bringt jetzt Gottes Segen zu uns. Man könnte sagen, es ist fast, als ob Aaron zurückkommt, wie von dem Tod auferstanden, und dass er jetzt lebt, um für Gottes Volk zu beten, für sie einzutreten. Er spricht ihnen Gottes Segen zu. Also ein wunderbares Bild für Israel und für uns von dem großen Messias, den Gott versprochen hatte, nicht wahr? Jesus ist unser neuer Adam, er ist unser Priester und König, er ist in Gottes Gegenwart hineingetreten, er hat dort ein für allemal das Opfer gebracht, was uns für ewig sühnt, er ist von dem Tod auferstanden und lebt jetzt für immer da in Gottes Gegenwart. Wozu? Um für dich und für mich einzutreten, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. Und er tritt für dich ein. Und dein Name ist nicht bloß auf irgendein Kleidungsstück eingraviert, dein Name steht auf seinen Palmen und in seinem Herzen. 7 Tage lang waren Mose und seine Söhne im Zelt, um sich auf diesen Tag vorzubereiten. Das bedeutet, dass am Ende von Kapitel 9 wir beim 8. Tag sind. Es ist der 1. Tag einer neuen Woche. Es ist fast wie der 1. Tag einer neuen Schöpfung. Und das, was Mose in Vers 4 versprochen hat, heute wird euch der Herr erscheinen, das geschieht. Da, Vers 23, da erschien die Herrlichkeit des Herrn Da ist Gott selbst zu seinem Volk durch den Dienst seiner Priester erschienen. Vers 24, da fällt Feuer von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Und da alles Volk das sah, frohlochten sie und fielen auf ihr Gesicht. Es ist ein Moment, um die Champagnerflaschen zu holen, nicht wahr? Hol mal das Feuerwerk. Lasst uns feiern. Wir sind befreit von der Sklaverei, befreit vom Tod, befreit von unseren falschen Götzen, gereinigt durch unseren Gott. Und wir dürfen ihm begegnen. Und er kann uns begegnen. Und er hat nur Segen für uns. Nur Segen bringen diese Priester zu uns. Es ist fast, als ob Himmel auf Erde gekommen ist. Eden 2.0. Und doch in dem Moment, wo man die Champagnerflasche vielleicht holen möchte oder Traubensaft, in dem Moment hört man das Geräusch vom Zimmer nebenan, wo irgendjemand etwas Teures auf den Boden fallen lässt. Und man weiß in dem Moment, dass die Party vorbei ist. Zweite Schlagzeile für uns, die Priesterschaft scheitert. Ich halte englische Sportmannschaften für hochbegabt und ich weiß, dass ich mit dieser objektiven Meinung nicht in der Minderheit stecke. Ich sehe, wie ihr nickt. Besonders der Herr da im gelben Hemd, danke sehr. Es ist wirklich eine Hochbegabung. Wirklich. Es gibt nur wenige Mannschaften in der Geschichte des Sports und auf der Welt, die in der ersten Hälfte eines Spiels, egal was für ein Spiel es ist, hervorragend spielen können, um dann nach 15 Minuten Erholung in der zweiten Hälfte es völlig wegzuwerfen. Jedes Mal. Es ist ein traumatisches Ding, Engländer zu sein. Man hat 40, 45 Minuten oder so von purer Hoffnung und Freude in der zweiten Hälfte. In wenigen Minuten wendet sich Triumph in Tragödie. Und das ist das, was hier geschieht. Triumph zu Tragödie. Innerhalb weniger Minuten, innerhalb nur drei Verse. Lest mit mir Kapitel 10, Verse 1 bis 2. Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk drauf und brachten so ein fremdes Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Triumph, Tragödie. Was haben Nadab und Abihu falsch gemacht? Ende von Vers 1. Sie haben ein Opfer gebracht, das er ihnen nicht geboten hatte. Diese zwei Männer waren nicht unschuldig. Es ist nicht, dass sie irgendwie aus ihrer Ahnungslosigkeit gehandelt haben. Sie waren 8 Tage lang mit Aaron. Sie haben alles gehört, was Gott Aaron und seinen anderen Söhnen befohlen hat. Und trotzdem haben sie ein Opfer gebracht, was Gott ihnen nicht geboten hatte. Mose erklärt uns nicht, warum sie so gehandelt haben. Wir kriegen vielleicht einen Hinweis, Vers 8. Mose warnt, beziehungsweise Gott warnt, Vers 9, sorry. Gott warnt Aaron, dass künftig kein Priester im Dienst Wein oder starkes Getränk trinken darf, damit sie nicht sterben. Vielleicht waren Nadab und Abihu etwas zu früh zum Frühschoppen gegangen. Aber letztendlich war ihre Sünde nicht Trunkenheit, sondern Selbstanbetung. Sie entschieden sich dafür, Gottes Wort zu ignorieren und das zu tun, was sie machen wollten. Und das ist Selbstanbetung. Selbst wenn das, was man machen will, sehr religiös ist, wenn ich Gottes Wort ignoriere, wenn ich es zur Seite lege, um das zu tun, was ich tun will, egal wie lang mein Gebet ist oder egal wie fromm ich da aussehe, der Einzige, den ich in dem Moment anbete, ist mich selbst. Denn wenn ich Gottes Wort außer Kraft setze, es ist, als ob Gott niedriger wäre, weniger wäre als ich. Und ich entgötter den Gott, den ich anzubeten behaupte. Es ist allerdings für uns eine ziemlich starke Passage, eine ziemlich starke herausfordernde Stelle, nicht wahr? Der Tod für falsche Anbetung und auch unsere moralischen Maßstäbe sind verkehrt, zerbrochen. Wir denken viel zu wenig von Gott und viel zu viel von uns selbst. Wir erkennen Gottes unendlichen Wert und Heiligkeit nicht. Wir erkennen nicht, dass Gott so heilig ist, dass es keine Wahloption für ihn ist. Sünde kann nicht in seine Gegenwart kommen. Und deswegen, wenn man Vers 3 liest, entschuldigt Gott sich nicht. Gott sagt durch Mose: Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nah sind. Und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Mit anderen Worten, entweder durch gehorsame Priester, die meinem Volk Leben vermitteln, oder durch den Tod von ungehorsamen, selbstanbetenden Priester, werde ich meinen wahren Charakter euch offenbaren. Ich, der Herr, bin heilig. Und ich werde die Ehre erhalten, die mir zusteht. So, Gott entschuldigt sich nicht, Aaron streitet nicht. Vers 3, Aaron schwieg. Und durch seine Stille bekräftigt er, dass Gott alles ist, was er gerade gesagt hat. Und das wird auch in den Versen betont, die darauf folgen. Aaron und seine Familie dürfen traurig sein, aber ihre Trauer darf ihren Dienst nicht unterbrechen. Sie müssen im Zelt bleiben, sie müssen Gott weiter dienen, weil nichts, nicht einmal der Tod von zwei von Aarons Söhnen ist wichtiger als die Anbetung Gottes. Und dann kommt noch ein Schock. Der Schock ist, dass die größte Tragödie in diesem Kapitel ist nicht der Tod von den zwei Priestern, Nadab und Abihu. Die größte Tragödie ist, dass durch ihre Sünde und durch ihren Tod Gottes Haus, Gottes Zelt verunreinigt worden ist. Es ist kontaminiert, es ist verschmutzt durch Sünde und Tod. Und deswegen, Vers 4, müssen Michael und Elisaphan, die Söhne Uziels, also weitere Verwandte von Aaron, sie müssen diese Leichen, die zwei Leichen, aus dem Heiligtum und aus dem Lager heraustragen. Soweit ich weiß, gibt es diese Tiere nicht in Deutschland, wofür ich dem Herrn zutiefst dankbar bin. Aber stell dir vor, ein Stinktier bricht in deine Wohnung, in dein Haus ein. Übers Wochenende, während wir hier sind. Ja, angenehm, oder? Es versprüht überall seinen Gestank und hinterlässt auch einiges. Was denkst du, wenn du zurückkommst? Ja, genau. Wir würden denken, ja, meine Wohnung, mein Haus, es ist verschmutzt, es ist beschmutzt worden. Es müsste zutiefst gereinigt werden. Und Gottes Haus ist wichtiger als meine Wohnung und Sünde und Tod sind schlimmer als Stinktiere oder sonst irgendein Tier. Gottes Haus stinkt jetzt nach Tod und Sünde. Und der Geruch ist unerträglich. Und doch selbst in diesem Moment, in dieser Tragödie, bleibt Gott derselbe. Er bleibt der heilige Gott, der sich nie ändert. Er bleibt heilig. Und das ist richtig, richtig gut. Wieso ist es gut? Lass mich zwei Gründe nennen. Zuerst, einige von uns haben eigentlich sehr wenige Probleme mit Gottes Gericht hier, sondern wir finden es äußerst tröstlich. Wenn du unter Machtmissbrauch oder unter Sünden durch Priester oder Pastoren oder geistliche Leiter je gelitten hast, dann ist diese Stelle Balsam, nicht wahr? Denn diese Stelle zeigt uns, dass Gott nicht auf der Seite steht von Männern, die seinen Namen missbrauchen, um ihr Böses zu tun. Gott kann moralische Sünde und religiös getarnte Sünde sehen und Gott hasst sie und Gott richtet sie. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Noch mehr, es ist eine sehr gute Nachricht, dass Gott heilig bleibt für Aaron. Stell dir vor, du bist Aaron. Und zwei von deinen Söhnen liegen da. Und Mose kommt und bringt dir Gottes Wort zu dem Tod von zwei von deinen Söhnen. Und das Erste, was Gott sagt durch Mose, ist sorry. Oder oops. Oder vielleicht war ich ein bisschen streng. Und in dem Moment, was hast du verloren? Du hast deine zwei Söhne verloren, aber du hast deinen Gott auch verloren, nicht wahr? Du dachtest, er wäre perfekt. Du dachtest, er wäre heilig. Du dachtest, er wäre ein Gott, der sich nie ändert. Fehlerfrei und vollkommen. Und jetzt kommt er und er sagt, sorry. Und wenn er hier einen Fehler macht, dann kann er irgendwo anders noch Fehler machen. Der ist nicht mehr vertrauenswürdig. Er ist nicht mehr der Gott, für den du ihn gehalten hast. Und so an einem Tag, innerhalb wenigen Minuten, hast du deine Söhne verloren. Und unendlich schlimmer, du hast deinen Gott verloren. Gott verkündigt seine Heiligkeit. Ich erzeige mich heilig. Als seine Garantie dafür, dass er nicht sündigen kann. Und dass Aaron dadurch seinen Gott nicht verloren hat. Ich gehe davon aus, dass alle von uns wissen, was es ist, jemanden zu verlieren. Und dass viele von uns das noch schmerzt. Aber was und wen auch immer du verloren hast, Gott hat sich nicht geändert. Gott ist derselbe heilige, vollkommene Gott. Und weil er heilig ist, kann er nicht sündigen. Weil er heilig ist, kann er nicht gegen dich oder mich sündigen. Wen auch immer du verloren hast, indem du an Jesus festhältst, hast du deinen Gott nicht verloren und er hat dich nicht verloren. Gott bleibt heilig. Gott bleibt gnädig. Und das bringt uns dann zuletzt von dem Scheitern der Priesterschaft zum Bestehen der Priesterschaft. Die Priesterschaft bleibt. Vers 8 bis 20. Bisher hat der Herr eigentlich nur zu Mose gesprochen. Jetzt in Vers 8 spricht Gott zum ersten Mal zu Aaron. Direkt, freundlich, tröstend. Und Gott lehrt Aaron, wie er in der Zukunft seinen Dienst weiter ausüben darf, wie er in der Zukunft dienen soll. Es gibt zuerst ein Verbot, Vers 9. Ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit er nicht stirbt. Das sei eine ewige Ordnung für all eure Nachkommen. Und dann nach dem Verbot gibt es ein Gebot, Verse 10 bis 11. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was rein und was unrein und rein ist. Und Israel lehren alle Ordnungen, die der Herr ihnen durch Mose verkündet hat. Das bedeutet denn, dass die Priester nicht bloß Grillmeister sind, die den ganzen Tag nur da sind und Tiere abschlachten und dann grillen. Die Priester sind auch Propheten. Sie sollen Gottes Wort an Gottes Volk bringen. Und Verse 10 bis 11 bilden gewissermaßen die Struktur von dem Rest des Buches. So in Kapitel 11 bis 16 lädt Gott Israel zwischen Unreinem und Reinem unterscheiden. Und es gipfelt darin in Kapitel 16, dass Gott sein Haus und sein Volk reinigt. Und dann von Kapitel 17 bis Kapitel 27 lädt Gott Israel zwischen Heiligen und hier ist es übersetzt mit Unheiligen. Das ist eine nicht gelungene Übersetzung. Besser wäre Gewöhnlichem. Kapitel 17 bis 27, Gott lehrt Israel zwischen Heiligen und Gewöhnlichem zu unterscheiden. Und diese Unterscheidungsaufgabe ist auch etwas, was wir schon im Alten Testament gesehen haben. Es ist etwas, was Gott macht in 1. Mose 1. Gott schafft die Erde und dann trennt Verschiedenes voneinander. Himmel, Meer, Land, Fische, Vögel und so weiter. Und dann, wenn Gott Adam in seinen Dienst einführt, dann gibt er ihm auch diese Aufgabe, indem er zu ihm sagt, du sollst den ganzen Tieren Namen geben. Und so Adam trennt und unterscheidet. Und was Gott hier in Verse 10 bis 11 klar macht, ist, dass Aarons Söhne diesen Dienst weiterüben dürfen. Sie dürfen weiterhin wie Adam mit Gott seine Schöpfung mitgestalten. Unterscheiden zwischen reinem und unreinem, heilig und gewöhnlich. Und wenn man zwischen den Zeilen liest, dann was Gott denn dadurch sagt, ist, Aaron, meine Gnade ist größer als eure Sünde. Eure Familie hat eigentlich kein Recht darauf, weiterhin in diesem Dienst zu stehen. Aber ich gebe euch in meine Gnade diese große Ehre, dass ihr weiterhin mir ehren und dienen dürft. Es kommt eigentlich, denn in der zweiten Hälfte des Kapitels noch ein kleines Stück Drama, in Verse 12 bis 20. Es scheint, als ob Aarons Söhne nichts gelernt haben. Man macht so, ach, wie können sie so blöd sein? Sie haben das Fleisch des Sündopfers nicht gegessen, wie Gott befohlen hat. Und Mose ist empört. Und doch stellt sich heraus, nein, sie haben daraus gelernt. Wenn die Priester ein Sündopfer für andere darbringen, sollen sie das Fleisch essen. Aber wenn die Priester ein Sündopfer für andere und für sich selbst darbringen, sollen sie das Fleisch nicht essen. Und Aaron erklärt, dass das der Fall ist, was gerade in den Versen 12 bis 20 geschehen ist. Deswegen haben sie nicht gegessen. Und Vers 20. Als Mose das hörte, ließ er es sich gefallen. Am Ende dieses Kapitels bleiben zwei Fragen, die wir morgen dann beantwortet kriegen. Gottes Haus ist verunreinigt durch Sünde und Tod. Wie wird Gott sein Haus reinkriegen? Und die Frage, die man nicht ganz los wird, wie lange bis der nächste Priester rebelliert. Und auch während wir auf die Antwort auf diesen zwei Fragen warten, denken wir nochmal zum Schluss, nochmal drüber nach, was hat Israel eigentlich gerade gesehen? Sie haben einen Spiegel gesehen und ein Superheld-Poster. Als Spiegel zeigt Aaron Israel etwas von ihrer Identität. Gott hat sie aus dem Land des Todes erlöst und dann zu ihnen gesagt, ihr seid jetzt ein Königtum, ein Königreich der Priester. 2. Mose 19, Vers 4. Und klar, Aaron hat eine besondere Rolle dabei. Er hat einige Aufgaben, die nicht alle haben. Aber Aarons Priorität soll ihre Priorität sein. Seine Einstellung soll ihre Einstellung sein. Gehorsame Anbetung. Dass wo auch immer die individuellen Israeliten unterwegs sind, was auch immer sie vom Beruf machen, ihr Hauptberuf liegt darin, dass sie Gott dienen sollen als seine Priester. Sie sollen sein Wort bekommen und beherzigen, seinem Wort glauben, sein Wort weitergeben. Gott sendet sie in die Welt, um sein Wort zu verkünden. Gottes Volk sind Gottes Priester. Und so, wenn Israel Aaron und seine Söhne anschaut, sehen sie ein Spiegelbild von ihrer Identität. Sie sind Priester. Und sie sehen auch ein Superheld-Poster. Ein Superheld-Poster, vielleicht, wenn man so will, mit dem Titel Gesucht. So einen Superheld brauchen sie. Sie brauchen jemand wie Aaron, aber besser. Vielleicht dann nicht so sehr ein Superheld-Poster, sondern ein Superpriester-Poster. Zumindest Zerbrecher. Denn in Aaron sieht Israel etwas von den Priestern, den sie wirklich brauchen. Sie sehen etwas von dem Herrn Jesus, nicht wahr? Der letzte Prophet, Priester, König. Derjenige, der durch sein Leben und seinen Tod und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt uns aus dem Land des Todes gerettet hat, uns aus der Sklaverei der Sünde gerettet hat und uns in Gottes Dienst gestellt hat. Schau auf Aaron, sehe in ihm ein Spiegelbild, aber sehe auch in ihm ein Superpriester-Poster. Und in dem Sinne stehen wir bzw. sitzen wir so viel besser dran als die damals. Denn wenn wir Aaron anschauen, sehen wir nicht ein Poster mit dem Titel Gesucht, sondern ein Poster mit dem Titel Bekommen. In Aaron sehen wir nicht den Priester, den wir brauchen. Wir sehen den Priester, den wir bekommen haben. Wir sehen, dass unsere größte Bedürfnis, unsere größte Not uns schon beantwortet wurde in dem Herrn Jesus. Den wir brauchen, haben wir bekommen. Schau Aaron an und sehe, dass den du am meisten brauchst in deinem Leben, das, was du am meisten brauchst in deinem Leben, hast du schon bekommen. In dem Herrn Jesus. Denn in ihm und nur in ihm hat Gott alle, die an ihn glauben, mit königlichen Gewändern und priesterlichen Ehre bekleidet. Und nicht bloß mit Öl gesalbt, sondern mit Christi Geist gesalbt. Und uns dann beauftragt, ihm als Priester zu dienen. Schau Aaron an und du siehst ein Spiegelbild, also von unserer Identität heute. Wo auch immer du bist, wenn dieses Wochenende vorbei ist, du bist da, weil Gott dich dahingestellt hat, um ihm als sein Priester zu dienen, um seinem Namen Ehre zu bringen, um dort seine Liebe auszustrahlen und weiterzugeben. Was für eine Ehre. Was haben wir gesehen? Wir haben einen Spiegel gesehen. Etwas von unserer Identität. Wir sind Priester. Und wir haben einen Superheld oder einen Superpriester-Poster gesehen. Von dem Priester, den wir brauchen und den wir bekommen haben. In Jesus sind wir Priester, die einen Superpriester bekommen haben. Lasst uns beten. Vater, danke so sehr für den Herrn Jesus. Danke für seinen perfekten Gehorsam. Danke, dass er alles gemacht hat, was du geboten hast und nichts gemacht hat, was du nicht geboten hast. Danke, dass er dir wohlgefallen ist an allem, was er war und getan und gesagt und gedacht hat. Dass er denn durch sein perfektes Leben, den vollkommenen Tod als unseren Stellvertreter gestorben ist. So dass wir aus der Sklaverei der Sünde und der Selbstanbetung rausgenommen werden können, befreit werden können, um dir zu dienen. Vater, was für eine Gnade. Was für eine Ehre, dass wir, die wir einst deine Feinde waren, jetzt dir dienen dürfen. Also sagen wir Danke. Und wir sagen dir, bitte gebrauche du uns, da wo du uns gestellt hast, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.